Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, Sportsfreunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats Cold Brews. Herzlich willkommen da draußen an den Weltempfängern und herzlich willkommen mir gegenüber wieder in einer Top-Frisierung, Tobias Wogger. Ich weiß, du hast das, aber da ist dein Applaus, Baby. Okay, ich mache mal wieder weg.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja. Wieder zurück. Wie kommt es, dass du so schlecht frisiert bist um 9 Uhr, Alter? Das bist du doch schon total ausgeschlafen normalerweise. Du bist ja so ein Frühaufsteher.
Du, wir waren jetzt auch ungefähr anderthalb Wochen zusammen unterwegs in Schottland. Hast du mich einmal gut frisiert gesehen?
Nee, und so anderthalb Wochen mit mir macht einen auch ein bisschen fertig, ne?
Auf alle Fälle, ja.
Frag mal meine Frau.
Das kann man auf alle Fälle so stehen lassen. Genau, ich bin seit gestern Abend wieder hier in Deutschland und wieder zurück im Regen. Super. Wären wir doch in Schottland geblieben.
Da. Bei euch regnet's?
Ja.
Soll ich mal, guck mal, ich nehme mal meinen Kopf zur Seite. Alter, hier brennt die Sonne ins Fenster. Mir kribbelt's schon unter den Fingernägeln. Ich will mein niegelnagelneues Rennrad endlich mal ausführen. Und vielleicht ist heute der Tag, wenn ich dich schnell genug hier aus der Leitung geekelt kriege.
Erstmal möchte ich aber natürlich die Chance nutzen und dir hier live on air erstmal ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren, der gestern war.
Da wollten wir doch nicht drüber sprechen, verdammt. Doch, danke, danke, freut mich.
Genau.
Das war cool. Ja.
Also du bist Jugendliche 50 geworden.
Ja, das piepst ich gleich raus, aber ist so, ja. Ja. Also nein, ich habe ja im Grunde keine Angst vorm Altern. Also glaube ich.
Ja, wenn man so altert wie du, hätte ich das auch nicht.
Mir macht das immer noch alles viel Spaß und ja, voll geil. Und ich hatte auch einen wirklich geilen Geburtstag. Ich habe ja immer, jedes Jahr zum selben Tag Geburtstag, ist ja logisch, ne? Mhm. Und es liegt immer oder vor oder nach den Osterferien und immer rund um Ostern. Also eigentlich immer irgendwie im Urlaubsmodus und ich habe schon so oft an skurrilen Orten meinen Geburtstag gefeiert. Oft auch dann alleine, weil irgendwie die ganze Reisegruppe war schon abgereist. Ich hing allein in irgendeinem Hotel und so, fand ich dann aber auch witzig. Und jetzt war es ja so, wir waren ja gemeinsam in Schottland und wir sind einen Tag früher abgereist und dann fährst du ja am 11. April sind wir mit der Fähre nach Hause und irgendwann ist ja dann der Tag zu Ende und du hast ja auch noch eine Stunde Zeitversatz zwischen England und Deutschland und du weißt gar nicht, wann feierst du denn jetzt. Aber egal, wir haben uns das an der Bordbar gemütlich gemacht und war witzig. Ich habe dann noch Roulette gespielt, an Bord kannst du nämlich Roulette spielen.
Okay.
Und habe meinen Einsatz verdoppelt. Ja,
echt?
Und dann habe ich auch die
Reise. Was hast du mit den 3 Euro gemacht?
Nee, 10. Ich habe 10 investiert und mit 20 bin ich da wieder raus und war stolz.
Wahnsinn, Oscar. Ja, wir haben dann bin ich ja froh, dass du heute überhaupt noch mit uns podcastest und dich nicht als Privatier irgendwo abgesetzt hast.
Ja, hatte ich kurz überlegt. Ja, aber ja. 20 Euro kommst du in Monaco nicht weit, verdammte Axt. Ja.
Aber ich sag mal so, mit 20 Euro hast du deutlich mehr verdient, wie wir im Podcast hier.
Ja, das ist richtig. Ja. Und auf dem Schiff scheinen wir auch Spielglück zu haben, weil auf dem Hinweg hat die Romy, meine Tochter, Bingo gespielt und hat auch gewonnen. Die hat sogar einen 30-Euro-Gutschein für den Boardshop gewonnen.
Aber ihr habt das Fährticket wieder richtig reingespielt, ne?
Ja, nee, wenn ich überlege, was wir bezahlt haben, weil wir innerhalb der Ferien reisen müssen und was du bezahlt hast, der Punkt genau vor den Ferien los ist und nach den Ferien zurück, dann muss ich noch einige Board-Bingos gewinnen, um das Defizit wieder rauszuhaben.
Ja.
Aber ist egal. Reden wir nicht über Geld.
Reden wir lieber über unsere...
als arm und krank.
Ja, richtig.
Ja.
Reden wir lieber über unsere Reise und was uns da so aufgefallen ist. Das war ja für dich das zweite Mal Schottland. Das erste Mal habe ich dich auch schon dahin mitgenommen. Das war allerdings so ein bisschen später im Jahr, im Sommer.
Hast du es mal recherchiert? Weil ich wusste es nicht mehr, wann das war.
Ja, es war auf alle Fälle später. Das weiß
wir hatten
ich,
nämlich
genau.
auch damals die ein oder anderen Midges, die uns schon gejagt haben und dies Jahr nicht eine einzige. Ja.
Nee.
Das war im Mai, glaube ich, damals, oder?
Ich glaube, es war sogar noch später. Krass. Ich glaube, es war im Anfang Juni oder so. Genau. Mhm. Aber ja, ich habe dich quasi wieder überreden können, mit mir nach Schottland zu fahren, mit kompletter Familie. Und wie war so dein Eindruck von dem Land?
Nach wie vor gut. Ich fand es damals ja schon geil. Ich muss aber sagen, ich habe echt sehr viel vergessen gehabt, vor allem wie viel wir damals Auto gefahren sind. Das habe ich komplett verdrängt, weil wir haben es dieses Jahr wieder gemacht und es war echt viel. Aber und das war auch so eine interessante Erfahrung. Wir hatten ja die Kinder dabei und die sitzen hinten im Auto und sind natürlich, weil Kinder nörgeln gerne, insbesondere wenn du lange Auto fährst. Und die haben auf der ganzen Reise nicht einmal genörgelt, weil du guckst ja während der Fahrt aus dem Fenster und es ist wie ein Fernsehfilm, wie so ein Naturschauspiel, was so an dir vorbeifährt. Der ist eigentlich selten langweilig. Und das fand ich wieder atemberaubend, muss ich sagen, wie schön Schottland ist. Ja, also absolut total geil. Und die Reisezeit, na klar, Regenjacke muss dabei sein. Es war auch, glaube ich, unterdurchschnittlich kalt.
Ja, es war vor allen Dingen kalt, ja, genau.
Es war sehr kalt, also Regenjacke war immer Programm. Aber wenn man da jetzt nicht das Riesenproblem mit hat, würde ich hier eine Reiseempfehlung aussprechen.
Wobei ich sagen muss, also war jetzt ja 3 Wochen da, ich bin nicht ein einziges Mal mit Regenjacke gefahren.
Nein?
Nee.
Nein.
Also ich bin auch nicht ein einziges Mal nass geworden, weil wir es ja immer so getimt haben, dass wir eben gerade nicht nass werden.
Also ich habe ein Video, das werde ich vielleicht im Anschluss da mal droppen, wie wir einfach im Schneeregen da oben auf dem Berg stehen. jetzt sagst du wärst nicht nass geworden.
Nee.
Hast dich mit Öl eingerieben, dass es so abperlt oder was?
Ja, genau. aber das war ja auch nur, also dieser Schneeregen, da sind wir ja auch nicht nass geworden, sondern das hat halt einfach 2 Minuten gedauert. Und das perlt ja dann schon tatsächlich ganz gut an einem ab. Aber so nass, so durchnass bin ich nicht geworden.
Ja, stimmt. Es hat nie so, also außer nachts hat es eigentlich nie so krass durchgeregnet. Ne? Es regnet immer mal 10 Minuten und dann hast du wieder 2 Stunden Ruhe und dann regnet es wieder 10 Minuten.
Ja, so, und das Spannende war tatsächlich, als wir waren in Combreycroft, das ist so ein super cooler Ort, über den wir gleich noch reden, aber da war wirklich so, du hast gesagt, nee, komm, wir waschen jetzt die Bikes, weil heute ist nichts mehr. Also das schifft sich jetzt ein und es regnet einfach jetzt die ganze Zeit, gar keinen Bock mehr. Ja. 3 Minuten später blauer Himmel, keine Wolke am Himmel und wir sind nochmal Radfahren gegangen.
Ja.
Also wie schnell sich das
genau.
Wie schnell sich das Wetter dort ändert, das ist halt echt crazy, oder?
Ja, und also so im Nachgang haben wir auch als im Familiennachgangsbesprechung so gesehen, das Einzige, was wirklich hart nervt, ist gar nicht der Regen, sondern der Wind. Mhm. Weil sobald der Wind weg ist, war es ja wirklich angenehm. Obwohl du nur so 4, 5, 6, 7 Grad Temperatur hattest, war es dann wirklich warm, ne? Weil die Sonne war da, aber du hattest halt doch viel Wind, ne?
Ja, aber ja, also wie gesagt, wir sind da in Downjacken gefahren, oder in Downwesten und die Schotten halt einfach im T-Shirt. Die sind halt einfach komplett, für die war das halt wirklich früher. Aber wir haben es auch geschafft, dass wir den einen Abend zu unserem Campingplatz gefahren sind oder zu unserem Nachtlager. Und es hat halt einfach mal, ich hatte so einen schönen Platz am Ende eines Stausees unterhalb der Staumauer rausgesucht. Und wir sind nach dem Essen da hingefahren und das ging wirklich so eine wunderschöne kleine Serpentinenstraße hoch und dann hat sich das so durch das Tal gezogen. Und dann kamen immer dunklere Wolken und dann hat es angefangen zu regnen und hat es angefangen zu schneien. Und wir sind halt wirklich im Vollschneesturm da hochgefahren. Und wir hatten jetzt alle nicht so die Winterreifen drauf, also die Schneereifen. Und da war mir schon
wenigstens noch Profil, aber ich hatte Sommer-Rennslicks. Ja.
Also da habe ich schon mal kurz gedacht, uiuiui, hoffentlich schneit das jetzt hier die Nacht nicht durch, weil dann stehen wir morgen, dann verbringen wir jetzt den Rest des Urlaubs hier.
Ja, das hatte ich auch so als kurze Vision. Ich habe gedacht, wenn wir morgen früh aufwachen, dann sollte es deutlich über Null sein und die Straße nur noch nass, nicht glatt, weil sonst wäre es schon, wäre schon crazy geworden, aber... Naja,
aber es hat dann auch wieder
da ja super schnell.
15 Minuten später war wieder blauer Himmel und der Schnee ist weggetaut. Also das war schon wieder cool. Aber genau, wir haben, ich war das erste Mal in Combreycroft, ein Ort, den hat mir Scotty Loughlin empfohlen, ein Freund von mir, der in Schottland wohnt, wo er sehr viel unterwegs ist. Und wir haben den das erste Mal besucht und ich fand den wirklich super cool, weil das ist so ein bisschen so ein privates Trail Center auf so einem, ja, ich glaube, so ein Hof ist das, ne? So ein alter Bauernhof. Mit einem richtig coolen Farmshop, mit einem Bikeladen drin, mit einem coolen Café und alles Mögliche. Und das war wirklich einfach ein Happy Place so.
Absolut, ja, so habe ich es auch empfunden. Und wir fanden es ja sogar so geil, dass wir da am Rückweg nochmal hin sind. Genau aus den Gründen, die du sagst, einfach super liebevoll gemacht. Dieser Bikeshop und das Café, auch sehr, sehr leckere Speisen, muss man sagen. Mhm. Das war auch geil, das Café. Und dann fand ich auch von den Trailcenter speziell, der war anders wie alle, die wir sonst so gesehen haben, die dann doch viel so ein bisschen, sag ich mal, murmelbahnig schon aufgebaut sind und sehr, sehr, sehr kindertauglich und anfängertauglich. Und das war dort jetzt nicht. Also das war klar kommst du als Anfänger auch runter, aber nicht so gut. Es war ein bisschen rumpeliger und viel mehr, wie ich immer sage, Naturtrails. Mhm. Und einfach landschaftlich unheimlich schön und mit so viel Liebe gebaut, also Brücken im Wald und aus Steinen so Pfade gelegt, wenn es mal zu matschig wird, so dass man nicht durch den Matsch fahren muss und so. Das fand ich ganz stark. Haben wir auch viel Fotos noch gemacht. Ich habe nur eine Reisestory fürs Mountainbike-Magazin produziert. Die kommt aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. So, da geht es um Reisen mit Kindern. Und da haben wir auf jeden Fall da sehr viel gemacht, weil das fand ich einfach landschaftlich so geil. Also die anderen Trails sind da sind auch super, aber in den anderen sieht jede Kurve ähnlich aus. Ne? Du hast Waldkurve, mhm. Waldkurve, zum Fahren absoluten Traum, zum Fotografieren ein bisschen eintönig und Comrie Croft, boah, das war einfach so ein Auenland. Also vor allem ganz oben, voll traumhaft.
Ja, ja, das war schon super, so Slickrock-mäßig und so. Und was ich da halt wirklich cool fand, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich meine, ihr habt jetzt größere Kinder, da passiert nicht mehr so viel, wir haben kleinere Kinder.
Denkst du, hey, da passiert eine Menge, Alter.
Nee, im Sinne von, die hauen jetzt nicht so schnell ab. Und ja, da stimmt. Hatte ich so das Gefühl, du kannst ja die Kinder halt einfach so laufen lassen. Ne? Also die können da nicht weg, die sind da irgendwie gut aufgehoben, die sind irgendwie Pumptrick gefahren oder dann sind die auf so einem Kinder Parcours mit so Wellen gefahren und so, das war richtig cool. Also das, und da habe ich mich wieder gefragt, warum gibt sowas bei uns nicht? Weil es ja wirklich, die haben dieses Gelände, was sie da haben, unfassbar gut genutzt. Also wie gesagt, Café, Farmshop, dies und das. Die haben aber auch irgendwie so eine Sauna im Wald stehen. Die haben verschiedene Campingplätze da drauf. Also jetzt nicht Campingplätze im Sinne von, da fährst du mit deinem Camper hin, sondern da stellst du halt ein Zelt auf, also Wiesen, könnte man es auch nennen. Die haben aber auch so Tippis aufgestellt, die du mieten kannst und so. Also die haben einfach wirklich dieses Grundstück, was sie haben, sehr, sehr gut genutzt. So, und jetzt ist das, was vielleicht am nächsten daran kommt, was wir kennen, ist Rabenberg.
Ja.
Vom Style her, von den Trails her, so ein bisschen ähnlich, also zumindest von der Idee her, aber vom Drumherum einfach komplett anders, ne?
Mhm. Ja, aber die Frage, warum ist das bei uns nicht so, die stelle ich mir ehrlich gesagt immer, wenn man nicht gerade in Deutschland ist, weil irgendwie klappt es überall besser als bei uns. Du erinnerst dich, wo wir vor 2 Jahren in Holland waren, wo du denkst, da geht gar nichts mit Mountainbike und selbst da geht mehr als hier, also zumindest offiziell.
Ja, ja, genau, wobei das da tut sich jetzt ja gerade sehr viel in Deutschland, aber also es gibt ja schon überall jetzt irgendwie so Bestrebungen, Trails zu legalisieren. Bei uns gibt es super viele legalisierte Trails, in Bamberg gibt es auch welche. Also das kommt ja jetzt, aber irgendwie so dieses Gesamterlebnis ist nicht da. Und ja, keine Ahnung, so Trailcenter und Bikepark gibt es ja dann schon überall, aber diese Liebe, die in Comrie Croft oder in anderen Trailcentern steckt in Schottland, das gibt's irgendwie nicht.
Ja, also diese Detailverliebtheit, ne, und diese, aber das ist einfach auch schön machen. Also wenn wir jetzt mal an Bikeparks denken, weiß ich nicht, Winterberg, Willingen, Greenhill oder so, das ist ja auch nicht schlecht gemacht, aber dann hast du immer so diese typische deutsche Gastro, ne, Currywurst, Pommes, und die ist in dem einen Bikepark vielleicht besser als in dem anderen und der eine macht's ein bisschen charmanter als der andere, aber an so einem Level wie jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, da kommen die nicht dran. Aber das galt jetzt auch für die Orte. Also wir waren ja auch in Orten hier, wir haben ja Peebles mal besucht. Das ist ja auch alles so. Du denkst ja, du stehst in einem Filmset. Aber nee, du bist einfach in einem schottischen Ort. Das ist einfach so. Mhm.
Ja. Und auch hier, wir waren dann nachher noch in so einem kleinen Garten am letzten Tag frühstücken. Da hatten die einen alten Pferdestall umgebaut und so. Und auch da, ich meine, das war preislich schon ein bisschen teurer, aber wie die das gemacht haben, mit wie viel Liebe die das halt alles irgendwie, also die speisen alle super und da frage ich mich wirklich so, oh, das ist so schade, dass halt dieses Gesamterlebnis, was man in den anderen Ländern und speziell in Schottland mit dem Biken erleben kann, dass es das in Deutschland nicht gibt. Bei uns ist wirklich, klar, Bikeparks verstehe ich noch, weil da ist ja meistens die bestehende Gastro aus dem Winter, ne? Und im Winter musst du halt einfach schnell viele Leute da durchkriegen. Da hast du halt einfach so eine Edelstahlküche und da wird halt einfach, die schnellen Gerichte werden da halt rausgezaubert. Am besten noch aus der Packung. Aber gerade jetzt der Rabenberg, ich meine, ich fahre da gerne, das macht schon irgendwie Spaß. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich drüber reden, wie die dieses ganze Thema drumherum handhaben, da muss man sagen, das ist eher, und ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster, aber es ist eher so 5 Minus. Ja. Du musst dazu auch nichts sagen, weil es ist auch okay, wenn du dich da nicht aus dem Fenster lehnen möchtest, weil du da ja auch gerne bist. Aber wenn du mal das Trail-Café da vergleichst, wenn du mal die Camping-Situation da vergleichst und vor allen Dingen auch die Preissituation, dann denke ich mir immer so, also ihr habt da schon einfach die Möglichkeiten, das geil zu machen und entscheidet euch aktiv dagegen, es kacke zu machen.
Ich weiß nicht, ob man sich aktiv dafür entscheidet, das kacke zu machen, aber ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht so richtig beantworten. Ich glaube, wenn du so einen Betrieb wie in Rahmenberg am Laufen halten willst, die haben ja ein riesen Gebäude da, Infrastruktur und so, und dann musst du halt irgendwo unterm Strich sich rechnen, dann kommen die halt auf ihre komischen Preise. Also, dass du da auf einem asphaltierten Platz stehst für, weiß ich nicht, 30 Euro die Nacht, so, das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Wir sind dann auch echt nicht mehr oft hingefahren. Jetzt sind die Kinder auch aus dem Alter raus, wo die da super gerne fahren. Im Grunde genommen finde ich es geil. Das ist ein gutes Rundrum-Programm. Du kannst viel machen und so. Aber klar, dieses Coziness-Gefühl, wie jetzt du sagst, in Schottland, hast du da überhaupt nicht. Und wenn du überlegst, Schottland, die wollen ja auch Geld. Also du kommst ja auch in ein Trailcenter und wirst höflich gebeten, da 5 Euro zu bezahlen, damit du dort parken darfst. Und mit dem Parken darfst du auch Fahrrad fahren. Und das finde ich, ist ja auch absolut im Rahmen. Aber ehrlich gesagt, wenn wir jetzt dann da mal drüber reden, ich weiß nicht, wie die das lukrativ betreiben mit 5 Pfund pro Auto, ne? Ist ja nicht mal pro Gast, pro Auto. Keine Ahnung, ob da noch irgendwelche staatlichen Fördergelder hinter sind oder so. I don't know.
Also bei den Seven Stains war es natürlich am Anfang so, dass zumindest der Trailbau EU-finanziert war. Das ist halt zum Beispiel Glentris und Innerließen.
Ja.
Aber das ist nun auch schon rum, ne?
Ja.
Und klar, da gehen, glaube ich, immer noch ein bisschen Fördergelder, das weiß ich aber nicht genau, weil das ja in diesem, in dieser Forest-Geschichte mit drin ist, also Scotland Forest. Aber da müsste man sich mal informieren. Aber Crummy Croft ist halt einfach ein privates Ding. Ne? Mhm. Aber wenn du halt siehst, was die halt draus machen, aber das ist ja in Glentris genauso. Ich meine, die haben halt ein riesen Areal, was eigentlich dafür ist, Holz zu bewirtschaften, ne? Also da fällen die ja auch aktiv die ganze Zeit Holz und machen dies und das, ne? Aber lassen halt eben auch die Mountainbiker durchfahren. So, dann haben die aber jetzt diese Forest Retreats, also quasi Hütten im Wald, die du mieten kannst. Dann haben die irgendwie diese Autos, mit denen du da rumfahren kannst, was deine, eigentlich unsere Kinder, total gerne genutzt haben, wofür du Geld bekommst. Dann haben die halt irgendwie einen Klettergarten, dann haben die halt unten den Campingplatz, dann haben die alles Mögliche an Sachen. Und in Comic Croft ist es ja genauso, ne? Also die wirtschaftlich wird dadurch, dass die den Leuten Anreiz geben, dahin zu kommen, das Mountainbiken, und dann aber sagen, okay, du kannst hier für einen coolen Preis, also alles addiert sich zusammen und am Ende hast du halt dann doch dein Geld ausgegeben. Aber wenn du halt jetzt sagst, ja, du kannst hier unsere Trails fahren, du musst aber eine Trailkarte kaufen für, weiß ich nicht, wie viel Euro, musst du ja in Rabenberg auch, damit du überhaupt die Trails fahren darfst. Und dann musst du aber noch halt irgendwie für das Übernachten da 30 Euro bezahlen, auf dem Schotterparkplatz. Und ansonsten ist da nicht viel. Also das Trailcafé hat halt irgendwie noch so 2, 3 Burger oder so. Aber in Comrie Croft ist es so, die Leute gehen halt, guck mal, wie wir es gemacht haben. Wir sind da angekommen, wir haben erstmal einen Kaffee getrunken. Dann sind wir in den Farmshop gegangen, haben da halt die Sachen gekauft. Dann sind wir Radfahren gegangen, dann sind wir wiedergekommen, dann haben wir Sandwich gegessen. Und dann waren wir dann nochmal im Farmshop und haben da nochmal irgendwie eingekauft, weißt du? Also dieses, und andere Leute nutzen dann jetzt halt irgendwie noch die Sauna, für die du bezahlen musst, oder halt buchen da so Zelte oder sonst irgendwas. Und so addiert sich das halt alles zusammen. Aber bei uns muss irgendwie immer so, eine Sache muss sich schon lohnen. Aber die denken irgendwie oft, glaube ich, nicht ans große Ganze. Und wie, wenn man es halt schön macht, ich meine, ist ja das beste Beispiel. Ihr fahrt jetzt da nicht mehr gerne hin, weil es so teuer. Und dann hast du halt gar nichts gewonnen.
Naja, ich denke mal, wenn es ein bisschen näher wäre, wir haben einfach mal 7 Stunden Anfahrt zum Rabenberg.
Ja, ja.
Wenn das jetzt hier im Umkreis von 2 Stunden wäre, wären wir da sicherlich häufiger, klar. Aber trotzdem ist der Preis da ein bisschen ungerechtfertigt für das, was man kriegt. Das stimmt schon, ja.
Und da hast du halt, ich meine, das ist auch so, wenn du jetzt mittlerweile in den Bikepark gehst, als Familie. Jetzt geh mal als 4-köpfige Familie zum Green Hill. Da bist du schon dein Geld los.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja,
und das ist halt, also es ist zwar günstiger wie Skifahren, aber auch wahrscheinlich nur, wenn man mal die reinen Liftpreise ansieht. Ansonsten, wenn man noch den Verschleiß am Bike ansieht und so, dann ist es wahrscheinlich ähnlich wie Skifahren. Und das musst du dir halt auch erstmal leisten können. Und in Schottland kannst du halt einfach für 5 Pfund pro Rad kriegst du mal den Einstieg. Und was du dann daraus machst, das ist halt so deine Sache.
Ich habe auch zumindest hier bei uns in der Region habe ich den Eindruck, dass es immer weniger Leute gibt, die sich so, ich meine, wir haben ja wenig legale Trails, aber trotzdem braucht es ja eine Szene, die das illegale Angebot, sag ich mal, auch so ein bisschen in Schuss hält. Und also die Locals, die typischen Locals. Und der Anteil der Locals wird immer kleiner im Verhältnis zum Anteil der gesamten Nutzergruppe. Weil wir haben immer mehr Radfahrer und die fahren überall, die packen ihr Fahrrad ins Auto und haben im Stundenradius hier, sag ich mal, bestimmt 5, 6, 7 Gebiete, wo sie gut Trails fahren können. Und die sind gar nicht mehr so bereit, sich so für ihre eigenen Trails zu engagieren, sondern fahren sie halt woanders. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass er, ja, oder sag ich mal, was in Schottland vielleicht besser klappt, dass da auch eine lokale Szene ist, die sich aktiv um ihre Trails kümmert. Und ich sehe das hier so, dass, also ich fühle mich da auch selbst angesprochen, ich mache das fast gar nicht mehr, weil mich nervt das komplett. Du machst hier einen Trail frisch und am nächsten Wochenende ist der von 400 Jobrad-Jürgens wieder zerhackt worden. Das macht dann, ja, macht einfach keinen Spaß und dann hörst du halt auch auf. Und wir haben auch neulich mal im Wald so eine Truppe angesprochen, die so wieder diese Integralhelm-Jungs mit Highbike, Downhill-E-Bikes hier durchgebrettert sind und so. Und dann haben wir auch gesagt, es war eine Riesengruppe. Haben wir auch gesagt, ey Leute, vielleicht am Wochenende mal kleinere Gruppen und so. Das ist irgendwie uncool, weil wir haben hier eh schon Probleme und so. Nicht, dass die Trails gesperrt werden und bla. Und dann sagten die, ja, dann fahren wir halt woanders. Ja, und wenn das das Mindset ist der neuen Bike-Generation, ja, haben die Schotten irgendwie besser drauf.
Ja, also hat man so das Gefühl auf alle Fälle, ne? Dass da auf alle Fälle was geht, ja.
Ja, das hatte man. Aber egal, wo man hinkam. Also wir haben ja viele Trailcenter besucht und es waren ja alle geil. Ja. Also ja, ja. Alle anders, gut, ich meine, alle geil.
In den Trailcentern ist halt, ja, es Community ist aber auch viel, viel natürlich angestellte Trailbauer oder sowas. Aber wir waren ja auch viel auf irgendwelchen Private Tracks oder auch da illegalen Sachen. Und das ist dann schon, also da wird schon richtig Liebe reingesteckt, damit das halt irgendwie, damit ja, das frisch bleibt.
Das Wort illegal, das ist immer so ein bisschen doof. Ist es illegal? Ist es einfach nur nicht offiziell, sagen wir es
mal
so, ne?
Genau.
Ja. Und ganz, ganz oft, das ist ja auch, fand ich in Schottland so geil, wir waren ja vor 8 Jahren, ich habe ja vor unserer Reise nochmal recherchiert, habe ich die Bilder rausgeholt, ich sag, wann waren wir eigentlich da? Das war, glaube ich, 8 Jahre her. Und da sind wir dann in Innerleithen so im Backcountry, sage ich mal, einiges an sehr geilen Trails gefahren. Alles in Anführungsstrichen nicht offiziell. Und dieses Jahr kommen wir da wieder hin, alles offiziell. Einfach alles offiziell. Und noch einige dazu. Und das finde ich auch so eine geile Herangehensweise von den Behörden da vor Ort, dass die sagen, ey, die haben hier ein super Trailnetz sich erarbeitet. Dann lass uns das doch offiziell machen, dann sind alle happy. Und das ist genau die Taktik, die in Deutschland nicht funktionieren wird. Ich denke, nee, erstmal verbieten. Und das, also die Trails, die es gibt, können wir auch auf gar keinen Fall erlauben, weil dann würden wir ja so einen Präzedenzfall schaffen, dass die Biker meinen, sie können sich überall illegale Trails bauen, die würden dann im Umkehrschluss legalisiert. Mhm. Also die Deutschen, die ticken da einfach anders. Vor allem, ich glaube, auch in Deutschland hast du einfach viel mehr Behörden, die mitreden müssen und wollen und dürfen, wenn es um irgendwelche legalen Trails geht.
Ja, wobei es... Ja, dann doch. Ich meine, wir haben ja diese Trail-Legalisierungsserie hier gemacht, die ich auch nochmal empfehle. Es ist ja am Ende doch gar nicht so schwer. Also es sind dann nicht so viele. Den Vorteil, den halt hier zum Beispiel Schottland hat, ist, dass da viel dem Staat gehört oder dieser Forest Commission. Aber bei uns gibt's halt einfach den Staatsforst. Und das ist im Grunde genau das Gleiche. Und das ist ja einfach der Trick, wie es hier bei uns funktioniert hat. Wir haben halt einfach den Staatsforst gefragt. Und der Staatsforst, der sagt, ja, okay, könnt ihr machen. Die und die Regeln, aber los geht's. Und dann hat halt der das Landratsamt hat halt die Sicherungspflicht übernommen und fertig ist. Mhm. Na, also es ist nicht so schwer, wie immer alle tun und dies und das.
Und ich weiß, ja, ist es so? Also ist das deutschlandweit oder ist das vielleicht nur im Frankenland so? Weil ich kenne hier jemanden, der sehr viel mit Trailbau macht und der sagt, hier in NRW ist Wald und Holz, nennen die sich, glaube ich. Mhm. Die haben so die Oberhand über alles hier und wenn es nach denen geht, ist im Wald freie Fahrt nur für einen Harvester und auch keine Fußgänger, gar nichts, das stört alles. Wir wollen hier...
Ja, klar.
Ja.
Ja, die wollen halt einfach ihren Wald. Und dabei, wenn man jetzt mal ins Gesetz schaut, dann muss man sagen, der Wald ist ja vor allen Dingen erstmal für Erholung und Klimaschutz da. Und im zweiten Schritt für Wirtschaft. Ne? Und die legen das halt einfach immer komplett anders aus. Mhm. Und da muss man natürlich auch das Glück haben, an jemanden heranzutreten, der da vielleicht ein bisschen offener ist. Aber was du zum Beispiel in Glentris super siehst, es heißt ja nicht das eine oder das andere. Ich meine, da gehen die halt einfach her und sagen, okay, dieses Stück muss jetzt hier gefällt werden. Diese komplette Geschichte, da wo die Trails durchgingen, und dann gibt's halt eine Umleitung. Und dann wird da halt einfach gefällt, aber die Trails gehen da halt einfach nicht mehr durch. Und sobald der Harvester da wieder raus ist, dann darf man da halt einfach wieder durchfahren. Und dann wird's halt wieder aufgeforstet und los geht's.
Ja, ja.
Aber so lange dürfen die halt da drin rumfahren. Und das ist halt so eine Sache. Bei uns ist halt so, oder ist es halt oft so, wie du ja auch erzählt hast, nein, das ist unseres und da darf jetzt auch niemand anders rein. Und das ist halt eigentlich totaler Schwachsinn. Und das ist nicht die Bestimmung, die eigentlich der Wald laut Gesetz hat.
Ja, ist richtig.
Und wir lassen uns das halt einfach immer so bieten von einem Wirtschaftszweig, der halt einfach nur wirtschaftliche Interessen hat und uns halt immer vorgaukelt, ja, nee, also wir haben hier schon das Sagen. Aber das stimmt eigentlich nicht.
Ja gut, dann kommen da natürlich schützenswerte Flächen auch noch dazu. Ne? Das ist ja im Naturschutzgebiet, da darf ja auch nicht geholzt werden, da darf ja am liebsten gar nichts. Mhm. Was, finde ich, auch total Sinn macht, dass es schützenswerte Flächen gibt. Nur das wissen halt viele Mountainbiker auch nicht. Wir haben hier bei uns in der Gegend sind fast alle Trails im Naturschutzgebiet. Das ist natürlich ein Riesenstreitpunkt. So. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber auch da muss man dann Lösungen finden. Nur du sagtest, der Wald ist zur Erholung da, so steht's im Gesetz. Stimmt auch, kenne ich den Passus. Die Frage ist immer, wo hört Erholung auf und übertriebene Nutzung, wo fängt die an? Und dann sind wir schnell wieder in der Diskussion mit E-Bikes und diesen auch jetzt explodierenden Leistungswerten, sprich DJI und so, sind das noch E-Bikes? Macht das Sinn? Da hatten wir jetzt auch einen spannenden Podcast mit dem Hans Ray, der sich da in die Nesseln gesetzt hat, aber das auch getan hat aktiv, um die Szene so ein bisschen zu retten, weil ich glaube, da können wir uns schon auch unser eigenes Grab schaufeln. Wenn die E-Bikes immer stärker werden und immer mehr Leute mit immer mehr Wumms durch den Wald hämmern, dann ist das irgendwann, wird es nicht mehr als Erholung gesehen, sondern als Moped fahren.
Naja, das kann schon passieren, ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das geht. Und ich finde auch, da muss es einfach eine Regulierung geben.
Unbedingt.
Und da sind wir mal gespannt, was da kommt. Bosch hat ja jetzt gerade den neuen, oder was heißt jetzt gerade, das ist schon eine Ecke her, dass du halt einfach mehr Newtonmeter hast. Ich glaube, du hast normalerweise 85 und jetzt kannst du 100 oder hast 100, musst dich aber aktiv dafür entscheiden. Bin ich mal gespannt, wie das ist und wie das so wird. Genau.
Ja, wie ist denn deine Meinung? Muss da eine Reglementierung hin oder sind wir technologieoffen? Also ich finde das spannend. Ich kenne gute Argumente auf beiden Seiten und ich kann mich immer schwer entscheiden.
Ja, also ich finde, ich habe jetzt ein neues Rad bekommen, das neue Ghost E-Ride, und das hat diesen Bosch CXR, also diesen Racing-Motor. Und ich glaube, der hat jetzt schon die 100 Newtonmeter. Und da muss man sagen, das ist bergrunter, ist das schon geil. Ja? Berghoch ist das Ding fast nicht fahrbar. Also in dem Racing-Ding, ne? In dem Racing-Ding. Sonst ist das natürlich, deshalb ist immer so die Frage, also ich würde sagen, 99% der Leute, die kommen mit den 85 Newtonmetern super klar. Weil auf normalen Trails das Ding zu handeln mit dieser vollen Power, das ist echt richtig viel. Und das muss ja auch keiner. Ich meine, dann geht der Akku schneller leer und. Sondern dieser EMTB-Modus, mit dem man halt ganz normal hochfahren kann, das ist ja eigentlich perfekt.
Ja.
Warum muss man noch mehr Power haben? Ich meine, ich genieße es jetzt schon, hier aus der Kurve nochmal vielleicht ein bisschen mehr Bums zu haben. Aber ganz ehrlich, brauchen tust du das nicht.
Nee.
Und es wird, ich möchte jetzt da nicht sagen, dass dieser Modus, den kannst du dir ja noch irgendwie spezifizieren, wie du willst und so. Und so wie ich den jetzt habe, will ich jetzt nicht sagen, das macht das Rad schwieriger zu fahren. Aber man muss sich schon darauf einstellen, dass das anders ist. Und ich würde sagen, ja, schon geil, aber man braucht es wirklich nicht.
Nee. Also ich bin ja sehr lang für so eine kanadische Mountainbike-Marke unterwegs gewesen, die ja einen sehr starken Motor verbaut haben, mit 105 Newtonmeter, glaube ich. Und jetzt auf dem Giant, ich bin gar nicht sicher, der Giant Yamaha Motor hat, glaube ich, 98. Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht sogar noch weniger. Da war ich erstmal so ein bisschen down, weil das ist so ein typische Denke, ist weniger. Erstmal ist weniger, ist kacke. Und ich bin jetzt tatsächlich hier im Wald mehrfach Trails hochgefahren, die ich vorher nicht hochgefahren bin. Also weil ich es nicht schaffte. Und das liegt genau aus dem Grund, den du gerade sagst. Also Power is nothing without control. Ja. Und wenn du diese 105 Newtonmeter oder 108 oder 110 oder was weiß ich, wenn du die nicht auf den Trail bekommst, weil das von der Software nicht so gut moduliert ist oder es einfach nicht mehr modulierbar ist, dann bringt dir das nichts. Und ich habe im Podcast mit Hans Ray, habe ich so diesen Vergleich gebracht, damals in den 70ern und 80er Jahren mit den amerikanischen Muscle Cars. Die waren auf dem Papier ja auch die absoluten Monster. 300, 400, 500 PS, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt mal auf der Rennstrecke gefahren bist oder so, haben die gegen jeden deutschen Mittelklassewagen scheiße ausgesehen, ne? Weil die waren nicht zu kontrollieren. Und ganz so schlimm ist es jetzt natürlich nicht. Wollen wir jetzt nicht schlecht reden, nur, ja, das glaube ich auch. Also wichtig ist, viel wichtiger ist diese Softwaresteuerung, wie der Motor reagiert, wie er moduliert und so, als die reinen Werte.
Ja. Ja, also ich meine, den Race-Modus, also den mache ich halt rein, wenn es bergrunter geht und ich aus Kurven raus pedalieren möchte.
Und ich hinter dir bin.
Und du hinter mir bist, genau. Das ist ja dann nicht lange, aber genau. Aber ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Leute fahren die Trails, die wir fahren und pedalieren aus den Kurven raus und brauchen da nochmal ein bisschen extra Bums?
Ja, vor allem, du musst und ja auch noch dafür, unter 25 km/h sein.
Ja, ja, genau, eben. Also es ist alles irgendwie, also der Einsatzbereich ist so spitz und ich verstehe das, wenn du Rennen fährst und so, dann ist es halt okay, ne? Aber für den Average Rider ist dieser Einsatzbereich so spitz und das Risiko, dass wir da irgendwie dann wirklich was verlieren, weil die halt sagen, ja, das sind halt Mopeds oder so, das ist so groß, dass ich das eigentlich... Boah, weiß ich nicht, da würde ich lieber auf dieses kleine bisschen, diese 2%, die es vielleicht besser ist, verzichten, dafür aber halt sicherstellen, dass ich das noch lange machen kann.
Ja, absolut. Bin ich bei dir.
Genau. Sehr gut. Wir hatten eine, oder du hast halt eine Story darüber gemacht, aber es war ja auch so ein bisschen die Story unseres Urlaubs, und zwar halt ganz auf ganz natürliche Art und Weise, und da möchten wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, und zwar das Thema Urlaub, Fahrradurlaub mit Kids und wie das so ist.
Du bist ja recht frisch in dem Business, sag ich mal, ne?
Ja, also zumindestens mit dem, dass man halt wirklich Trails fahren kann, ne?
Ja.
Also, und
wie alt ist ihr seid da jetzt? Zwei, ne?
Drei.
Entschuldigung.
Genau. Ja.
Genau.
Und das ist ja, war jetzt wirklich so das erste Mal, dass man mit ihr mit ihrem Laufrad wirklich Trails fahren konnte. Und da muss ich sagen, das ist wirklich so cool und das macht so Bock. Man merkt wirklich so minütlich, wie das Kind lernt, sich auf dem Rad zu bewegen und zu checken. Also wir sind ja in Schottland angekommen, sind nach Glentress gefahren, sind da halt irgendwie so eine blaue blaue Strecke runter und meine Tochter hat halt wirklich einfach die ganze Zeit die Füße unten gehabt, hat gar keinen, also wollte da einfach, hat super Angst gehabt, da runterzufahren, ne? Und dann sind wir nach 2 Wochen wiedergekommen, sind den gleichen Trail gefahren und die ist halt einfach komplett durchgefahren mit Füßen oben, mit, also einfach richtig flowig durchgefahren. Und das ist so geil zu sehen, wie schnell diese Lernkurve bei Kindern halt ist, ne?
Ja, Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, wie Nadine am ersten Tag das Laufrad da ins Gebüsch gepfeffert hat, weil überhaupt nichts funktioniert hat. Und ein paar Tage später fährt deine Maus da einfach die Trails runter. Das ist schon, ja, Lernkurve Deluxe.
Ja, voll. Und das ist halt echt so cool. Und ich glaube, da gibt's natürlich auch viele, viele coole Hilfsmittel mittlerweile. Also ich meine, die meisten Leute kennen wahrscheinlich hier schon diesen Kids Ride Shotgun Seat, wo das Kind halt irgendwie wirklich vorne mit drauf fahren kann. Aber was jetzt wirklich eine coole Sache ist, sind halt einfach diese Pushbikes mit wirklich dicken Reifen, die wirklich auch fürs Gelände gemacht sind. Ne? Die haben jetzt keine Pedalen dran, sondern sind halt wirklich so Laufräder, haben aber richtig fette Reifen, wo du mit ganz wenig Luftdruck fahren kannst, so dass du halt dann doch noch ein bisschen Dämpfung hast. Und dann haben wir halt irgendwie so ein Abschleppseil dabei, dann kann man das Kind halt immer irgendwie einen Berg hochziehen und auch dafür ist wirklich Schottland wieder perfekt, weil es zum Teil wirklich so unfassbar einfache Trails hat, dass da halt auch so ein Kind mit 3 Jahren mega viel Spaß haben kann, ohne halt irgendwie Angst in den Augen zu haben.
Ja, Ja, voll gut. Wir haben ja auch das Kinderbike-Game begonnen, ähnlich wie du, aber früh mit so einem Abschleppseil auch. Mhm. Und da sind wir, muss ich ehrlich sagen, relativ schnell an unsere Grenzen gekommen, weil wir auch in einem Gebiet waren, was dafür nicht geeignet war. Da gingen die Trails den Berg hoch, so in ganz engen Serpentinen. Und da kommst du mit dem Abschleppseil dann nicht gut um die Ecke. So, und da waren wir alle so ein bisschen pisst. Und dann habe ich ja den Next Kids Bike Level gezündet, indem ich so kleine E-Bikes damals gekauft habe und sehr mit mir gestruggelt habe, ob das eine gute Entscheidung ist, Kinder auf ein E-Bike zu setzen. Mhm. Und habe es nach 5 Minuten schon gar nicht mehr drüber nachgedacht, ob ich es jemals bereuen würde, ne? Weil die sind dann so viel lieber gefahren und hoch und runter und alles war geil und die Angst vor jedem Hügel war weg und so. Das war dann so the next level. Ja, aber dafür müssen die natürlich schon deutlich größer sein, ne? Unsere sind ja jetzt 9 und 12. Da muss ja auch schon ein anderes Programm auffahren wie bei einer Dreijährigen oder Dreijährigen.
Ja, ja. Auf alle Fälle, ja. Aber das fand ich halt echt cool, dass halt deine Töchter sind halt einfach wirklich die großen Runden mitgefahren und halt auch über alle möglichen Trails. Und da fand ich es aber auch krass zu sehen, da weiß ich nicht, ob es Tagesform war oder ob es auch wirklich Lernkurve war, aber wir sind am letzten Tag, wo ihr da wart, auch mit eurer kleineren Tochter gefahren und die hat einfach so stehen lassen auf diesem Rad. Das war so geil zu sehen, wie viel Bock die hat, und das ging tatsächlich auch einfach nur, weil sie halt ein E-Bike hatte, ne? Also, weil sonst wäre sie oben angekommen und wäre platt gewesen, was natürlich ganz klar ist bei jemandem, der halt einfach 9 ist, ne?
Absolut. Und oder in der Gewichtskategorie, ne, wenn du sie dann ziehst mit deinem E-Bike und einem Seil,
dann
bist du platt und der Akku, den zieht's dann auch ziemlich schnell leer. Also ich bin mittlerweile echt ein großer Verfechter und sag, kauf den Kindern geile kleine E-Bikes, weil der Radius von allen erweitert sich und vor jeder Hügel verliert die Angst. Und das ist doch das, wo ich kann mich auch erinnern, als ich klein war, jeder Berg war scheiße und ich mochte keine Radtouren mit meinen Eltern, wenn es einen Berg hochging.
Ja.
Und da sind Tränen geflossen und muss ja nicht sein. Also ja.
Ja, und vor allem, man sagt, ich meine, wenn man jetzt sagt, so, boah, ja, setzen Kinder aufs E-Bike, ja, die können auch mal selber treten. Ja, okay, aber dann treten die halt irgendwie 5 Kilometer. Aber jetzt fahren halt einfach deine Töchter 20, 30 Kilometer mit, ne?
Ja, genau.
Auf
genau.
Trails. Ohne, dass sie da halt irgendwie, und ich sag mal so, also der sportliche Effekt ist am Ende genau der gleiche wahrscheinlich, nur dass man halt einfach länger und mit mehr Spaß unterwegs ist und dass es halt einfach weniger Stress gibt und das ist ja gerade, wenn man so als Familie unterwegs ist, glaube ich, halt einfach super wichtig, dass man halt alle möglichen Stressherde eliminiert.
Absolut, und das letzte Argument, was dann oft kommt gegen E-Bikes, und das kann man auch noch teils entkräften, ist nämlich der höhere Preis. Den kannst du aber auch, also wenn du das Geld hast, ne, um so ein Rad zu kaufen, dann wirst du das große Teil des Geldes ja auch wiedersehen, wenn du das Rad gut pflegst und es wieder verkaufst. Und der Verlust, den du da erleidest, der ist ja nicht höher, wie wenn du jetzt ein Scheißrad gekauft hättest, was du für kaum noch Geld los wirst. Ne?
Ja, ja.
Also ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Jetzt. Wir werden jetzt nämlich ein Rad von den beiden verkaufen, weil das ist zu klein geworden. So ein kleines 26er Mountracker. Wenn jemand Interesse hat, ne, schickt mir eine Nachricht. Top erhalten, gut gefahren. Und ich mache das gerade frisch für den Frühjahrssale.
Und dann gibt's aber ein neues E-Bike, oder was?
Ja, gibt ein neues. Natürlich von der Marke Giant, da freue ich mich auch schon drauf. Ein Liv, weil wir haben ja Mädels, ne? Die fahren ein Liv-Bike und die haben auch so ein sehr geiles Intrigue, heißt das. Die machen, glaube ich, auch regulär gerade sehr viel Rabatt für das Modell. Und das werde ich mir gleich mal angucken fahren, ja.
Ja, cool. Ja, das ist auf alle Fälle super und ich fand das auch cool, dass deine Mädels halt echt Bock hatten, mit uns Rad zu fahren. Und
mal so, ne?
Ja, aber da, also wo ich es mitbekommen habe, hatten die dann schon Bock und das war auf alle Fälle schön mit denen.
Ja,
also,
ja. Genau. Ja, ich fahre auch total gern mit denen. Also mittlerweile macht es richtig Spaß. Also in dem Alter, wo deine ist, da kann man schon zusammen fahren, aber man ist natürlich die ganze Zeit auf der Bremse, ne?
Ja, ja, klar.
Ich erinnere mich auch noch daran. Aber mittlerweile, ich kann ja wirklich mit denen fahren. Also nicht die schwarzen Strecken oder so. Und klar warte ich auch mal, aber man kann eine Tour fahren, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist toll.
Ja. Das ist schon sehr gut. Genau. Aber wenn wir jetzt über das ganze Thema Trails, Trailpflege und dass man sich mal so ein bisschen mehr engagieren sollte auf seinen eigenen Trails gesprochen haben. Da gibt's noch eine ganz interessante Sache, und zwar sind die Leute vom Mountainbike-Kongress auf uns zugekommen. Die haben nämlich eine coole neue Geschichte, und zwar den Bike Spirit Award. Und da dürfen wir Teil davon sein mit unserem Podcast. Und da geht es eben um Trailbauvielfalt und das Bike-Erlebnis von verschiedenen Regionen. Und da kann man sich bewerben. Und das geht wie, Dennis?
Ja, also genau, es geht darum, dass einfach geile Trailbauprojekte in den Fokus gerückt werden sollen und einen Preis gewinnen können. Also wer sich irgendwie da schon mal engagiert hat, ein Trail gebaut hat, also muss legal sein, ne? Es bringt jetzt nichts, wenn du eine geile Jumpline ins Naturschutzgebiet gezogen hast. Das ist jetzt nicht gemeint, sondern eher größere Sachen. Da würden mir zig einfallen, aber wer hier zuhört und sowas schon mal gemacht hat, der wird sich angesprochen fühlen. Also zum Beispiel Deidesheim, da waren wir, das ist zum Beispiel so ein absolutes Vorzeigeprojekt, finde ich, wo ein Verein einfach geschafft hat, da legal mit dem Forst Sachen gemacht zu haben. Oder Bad Kreuznach fällt mir ein. Oder Stromberg, mein ganz alter Kandidat. Genau, und die können sich bewerben. Ich glaube, ich habe die Webseite, habe ich hier auch. Das ist, also über das Mountainbike-Forum geht das. Die Webseite dazu wäre congress.bike/awards. Und man kann sich bis zum 4.5. mit seinem Projekt dort bewerben. Ich glaube, das ist alles auf der Website erklärt, dauert keine 10 Minuten, muss ein paar Bilder hochladen, ein bisschen was dazu schreiben. Und
genau.
Ja, bitte.
Und so zwischen 10 und 15 Minuten.
Ja.
Dauert
wenn
die
schnell bis 10 dauert Minuten. Die
genau, aber es ist auf alle Fälle eine coole Sache, weil es gibt richtig coole Sachen zu gewinnen.
Ja, und wir sind in der Jury. Ja? Also natürlich werden die unsere Hörer absolut bevorzugt. Nee, also das finde ich auch ganz geil.
Also wenn auf den Bildern ein Hot Seats and Cold Brew Sticker drauf ist, dann landet das auf alle Fälle schon mal in der engeren Auswahl.
Das landet auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Nee, natürlich wird nicht beschissen. Es gibt auch ein Community Voting vorab. Also die Community entscheidet zu 50%, wer ins finale Rennen reingeht. Und da dürfen wir dann unter anderem wir beide mitjurieren, also welches Projekt da geil ist. Und da gibt es ja verschiedene Kategorien, nach denen man da sich sowas anschauen kann. Und es gibt geile Preise zu gewinnen, viele Geldpreise. Ich glaube, insgesamt so um die 8.000 Euro werden da rausgehauen in den drei Kategorien, die es gibt. Das lohnt sich sicherlich, da mitzumachen, wenn man da was hat oder zumindest mal reinzuschauen.
Ja. Und was ich cool finde, es gibt auch noch einen Trailbau-Workshop oder eine Trailbau-Schulung von Schneestern. Das ist ja einer so der größten Trailbauer Deutschlands. Und genau, die engagieren sich da auch. Und ich denke, das kann einfach jedem nur helfen. Also zum einen den Communities, die sich da bewerben, aber natürlich auch uns. Weil wenn die Trails besser werden, das ist dann auch schön für jeden Mountainbiker.
Absolut. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, da sind wir dabei, da machen wir mit, finden wir geil. Und wenn einer von unseren Hörern in so einem Projekt involviert ist, das können ja auch Sachen sein, die noch gar nicht fertig sind, einfach Engagement. Also wenn wir in Wuppertal, ich weiß nicht, ich werde es den Jungs mal vorschlagen, wir sind da ganz am Anfang, seit Jahren sind wir da ganz am Anfang, aber es wird halt gekämpft auf hohem Niveau und auch sowas kann ja prämiert werden, ne? Einfach permanentes Engagement, auch wenn es noch nicht zum Erfolg geführt hat, warum nicht, ne? Also es gibt ja viele, die sich seit Jahren die Zähne ausbeißen an Behörden und Ämtern und so. Auch solche Projekte finde ich total spannend.
Genau. Ja, also wir hauen mal den Link in die Shownotes und dann bewerbt euch da mal, dass wir anständig was zum Aussuchen haben.
So machen wir das.
Sehr gut. Dennis, wie geht deine Woche noch weiter? Beziehungsweise ein Teil davon weiß ich ja schon.
Ein Teil weiß ich schon, ja. Die ist ja nicht mehr so lang, bis der Teil mit dir wieder weitergeht. Ich versuche noch hier Ordnung ins Chaos nach dem Urlaub zu bringen. Habe noch zig Räder zu reinigen, zu putzen. Und muss auch noch einige wieder zurückbringen zu Giant. Mhm. Und ja, und dann sehen wir uns am Donnerstag schon wieder in Hasloch bei TRP, weil wir ein cooles Video drehen wollen. Da freue ich mich schon drauf. Wetter soll auch super werden.
Ja. Ja. Endlich wieder ein bisschen Sonne.
Und dann, du musst gleich ein bisschen joggen gehen, habe ich gehört, ne?
Genau.
Dein zweites neues Hobby.
Ja. Ich gehe gleich noch ein bisschen joggen und dann, dann sehen wir uns am Donnerstag und freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Und dann wünsche ich dir einen guten Lauf gleich. Bereitest du dich eigentlich auf die Zeit nach deiner Radsportkarriere vor? Oder wenn sie dir mal die Räder klauen oder so? Weil du läufst so viel in letzter Zeit.
Ja, ich versuche halt einfach irgendwie eine gewisse Fitness zu erlangen, ohne so viel Zeit dabei ins Land gehen zu lassen.
Ja, verstehe.
Es ist ja immer so, ja, man möchte ja auch einfach ein bisschen mehr zu Hause sein, ein bisschen mehr vielleicht auch hier mit Familie Zeit verbringen. Und dann ist Laufen tatsächlich einfach ein bisschen effektiver, als jetzt ewig lang auf dem Gravelbike rumzufahren. Das mache ich natürlich auch noch und Mountainbiken kann das natürlich auf gar keinen Fall ersetzen. Aber gerade so diese Grundlagensachen und so hat mir jetzt im Winter, vor allem bei dem ganzen Wetter hier, schon viel Spaß gemacht.
Ja, dann genieß mal dein Winterwetter. Ich sehe, es regnet Danke. Da bei dir. Zieh die Regenjacke wieder an. Ich lege jetzt die Sonnencreme auf und stelle mich in die
Sonne. Genau. Und erstmal schön Aperol Spritz und dann geht's weiter.
So nämlich. So
in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und wir sehen uns am Donnerstag.
Jo, reingehauen. Bis Donnerstag. Tschüss. Ciao, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.